Deutschlandfunk, Kultur heute.
Er spielt Chopin und füllt damit eine ganze Arena. Hayato Sumino ist nicht nur ein glanzvoller Pianist, sondern auch ein Medienstar. Erreicht großes Publikum. Dazu gleich mehr hier. Die Spur führt nach Moskau. Das sagt die Bundesregierung zu den versuchten Drohnenanschlägen auf den Flughafen Leipzig-Halle und kündigt Sanktionen an. Was bedeutet das für die Goethe-Institute in Russland? Dies zwei Themen hier mit Michael Köhler. Willkommen zu Kultur heute. Am Abend, da beginnen die internationalen Filmfestspiele von Venedig. Und dazu gehört auch der Aufmarsch der Leinwandgrößen. Im Rahmen der offiziellen Gala, da wird der Schauspieler George Clooney heute Abend den Goldenen Ehrenlöwen erhalten. Und mit dem Medienthriller von Danny Boyle startet das Filmfest. Ink heißt der Film, so der Titel, Tinte, Druckerschwärze. Im Zentrum Medienmogul Rupert Murdoch. Ein Fall, um mit Susanne Burg in Venedig zu sprechen, unserer Filmredakteurin. Sie sagt uns jetzt, womit dieses Jahr alles zu rechnen ist. Susanne, für Prominenz ist also schon mal gesorgt. Was ist denn heute Abend für ein Auftakt zu erwarten?
Also filmisch, wie Sie sagten, Ink ist ein Medienthriller. Es geht um Rupert Murdoch und wie er in den späten 60er Jahren in den britischen Medienmarkt eingestiegen ist und The Sun in ein erfolgreiches Boulevardblatt umgewandelt hat, einschließlich Horoskopen und Bildern von nackten Frauen. Es geht also um Medien und Macht und wer welche Geschichten wie erzählt. Und das zieht sich auch als Thema hier durch das Festival. Heiß erwartet wird hier im Wettbewerb auch Primetime, ein medienkritischer Thriller mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Aber im Augenblick bereiten sich alle erstmal auf die Eröffnung vor und auf den großen Ehrenpreisträger George Clooney. Der war heute Nachmittag schon mal am Lido in einer Pressekonferenz sehr gut gelaunt, hat über Venedig gesprochen, wie sehr er die Stadt liebt, dass er seit 30 Jahren mit dem Festival verbunden ist. Aber er wurde dann auch zu seiner Haltung zu den USA befragt und da hat er schon recht deutliche Worte gefunden.
There's a great word, kakistocracy. Which is a country run by the least qualified people. I think maybe we have a kakistocracy right now, but we'll get through it. We will have an election in November.
Ja, es gibt ein gutes Wort, sagt er, Kakistokratie, eine Regierungsform, in der die unfähigsten Personen regieren. Und ich glaube, wir leben gerade in einer Kakistokratie. Aber wir schaffen das schon, sagt er. Im November gibt es Wahlen, die Midterms und 2028 gehen wir dann hoffentlich wieder zu etwas mehr Normalität über. Das also George Clooney heute vor der Presse. Mal schauen, welche Worte er heute Abend als Ehrenpreisträger findet. Aber klar ist, hier wird heute auch eine große demokratische Stimme Hollywoods ausgezeichnet.
Susanne, in der Vergangenheit, da konnten ja Pressekonferenzen von Filmfestivals in Berlin oder Venedig durchaus schon mal heikel kontrovers verlaufen mit Folgen. Dieses Jahr sollte die Pressekonferenz in Venedig nicht stattfinden, dann gab es doch eine. Wie liefen die ab?
Außerordentlich friedlich. Alle waren fast ein bisschen überrascht. Also es waren die Vorsitzenden der verschiedenen Juries, die auf dem Podium saßen, also nicht alle Jurymitglieder. Für die Wettbewerbsjury war das Schauspielerin und Regisseurin Maggie Gyllenhaal als Präsidentin. Und ja, Fragen wie Gyllenhaal zum Beispiel zum Gazakrieg steht, wie es von Wim Wenders bei der Berlinale eingefordert wurde, die gab es nicht. Sie wurde gefragt, wie politisch Kino sein sollte, ihrer Meinung nach. Und da unterstrich sie, ja, dass Kino vor allem ein ehrlichen Blick auf menschliche Wirklichkeiten kreiert, dass Kino Empathie schafft. Das sei ja zutiefst politisch. Also sie war sehr diplomatisch, sehr differenziert. Es gab auch mehrere Fragen dazu, warum es im Wettbewerb in diesem Jahr nur zwei Regisseurinnen gibt, bei 20 Filmen immerhin. Und da sprach sie von einem systemischen Problem, dass es so viel schwerer sei für Frauen, Filme finanziert zu bekommen, dass Frauen vielleicht auch andere Perspektiven mitbringen. Und sie fragt dann durchaus kritisch, ja, wer entscheidet eigentlich, welche Perspektive gut ist und welche wertvoll? Aber der große Eklat, den gab es eben heute nicht bei der Pressekonferenz.
Ist das Festivalprogramm insgesamt denn politisch?
Ja, also es fällt auf, dass es viele dokumentarische Formen im Programm gibt. Im Wettbewerb zum Beispiel NASA, da geht es um mutmaßliche gezielte Tötungen palästinensischer Zivilisten in Gaza. Stammt von zweien aus dem Team des Berlinale Dokumentarfilmgewinners 2024 No Other Land. Aber auch im restlichen Programm gibt es viel Dokumentarisches. Oscar-Gewinnerin Laura Poitras ist beispielsweise vertreten mit einem halbstündigen dystopischen Film über die Eiseinsätze in Minneapolis. Oder auch eine fünfstündige Langzeitbeobachtung, ein Film über kremlkritische JournalistInnen, die nach der Vollinvasion in der Ukraine Russland verlassen mussten und versuchen eben außerhalb eine kritische Berichterstattung aufrechtzuerhalten.
Wenn der Dramatiker und Schriftsteller Uden von Horvath gefragt wurde, wie er etwas findet, dann hat er sich meist gedrückt und gesagt, das ist vielversprechend. Was wird denn das für ein Jahrgang diesmal in Venedig?
Vielversprechend. Also es gibt viele Altmeister, dazu gehört auch der deutsche Regisseur Werner Herzog. Er ist mit einem Spielfilm im Wettbewerb, Bucking Fasted, der Geschichte zweier symbiotischer Schwestern in den 1980er Jahren. Viele Filme, die sich mit gesellschaftlichen Krisen beschäftigen, sehr deutlich in dem Film Bunker über einen Milliardär, der sich einen privaten Bunker bauen lässt. Und es gibt auch einen sehr umstrittenen Film, das Großprojekt DAO, wo es um eine künstliche Sowjetumwelt geht. Also es wird sicherlich viel zu diskutieren geben über die Filme und es ist ja gut, wenn dann beim Filmfestival hoffentlich über Filme diskutiert wird, nicht über Pressekonferenzen.
Darüber hören wir hier bei Kultur heute natürlich morgen und in den nächsten Tagen mehr. Zum Auftakt der Internationalen Filmfestspiele live aus Venedig unsere Filmredakteurin Susanne Burg. Hayato Sumino, das ist ein 1995 in Tokio geborener japanischer Pianist und Komponist und der hat sich durch die Videoplattform YouTube ein Riesenpublikum erobert, wo er nämlich unter dem Namen Katin eigene Arrangements von Werken bekannter Komponisten, aber auch populärere Songs arrangiert. Das kann dann mal ein Ragtime sein, aber auch ein George Gershwin-Arrangement für Orchester oder ein Billie Eilish-Song. Unter 4 bis 5 Millionen Klicks sind seine Musikvideos kaum zu finden. Ursprünglich ist er aber für seine Frédéric Chopin-Interpretation und eigene Kompositionen bekannt. Klassik, Jazz, Pop, da kennt er keine Grenzen. Nun war er in Luzern am Vierwaldstätter See zu Gast und ich habe unseren Kritiker Jörn Florian Fuchs nach dem erwartbaren Auftrieb gefragt. Wie muss ich mir so einen Klavierabend vorstellen? Junge Fans mit T-Shirt und Autogrammwünschen, wie sieht das aus, wenn Hayato Sumino auftritt?
Also es gibt viel junges Publikum, auffällig anderes Publikum als sonst, das schon. Und vor dem Konzertsaal, das ja direkt am Vierwaldstätter See auch sehr idyllisch, sehr malerisch liegt, da werden Selfies geschossen, auch im Saal selber, vor dem Eingang noch unter Plakaten von Sumino. Das sind also ganz, ganz beliebte Fotomotive, die sicherlich auch gleich online gestellt werden, das ist ja völlig klar. Ja, aber dann tritt ein sehr bescheiden wirkender junger Mann auf, im eleganten dunklen Anzug, und setzt sich an den Flügel und liefert ein fast normales Rezital, würde ich sagen, ab.
Was ist das für Musik?
Also das Programm heißt Chopin Orbit und Chopin ist das große Vorbild von Sumino. Wenn man dann ein bisschen mal nachschaut, was er sonst macht, der macht auch Popmusik, der macht Crossover. Aber er hat ganz früh angefangen, Klavier zu lernen, hat auch beim Chopin-Wettbewerb mitgemacht, war da relativ erfolgreich. Und Chopin ist sein großes Vorbild und er spielt hier von Chopin einiges, aber auch von Stravinsky etwa, moderneres von Thomas Addis zum Beispiel. Das Interessante ist, dass er eine brillante Technik hat, die auch es ist oft ein langsames Hereinschleichen in die Stücke und dann ersetzt der Flügel fast ein ganzes Orchester, hat man manchmal den Eindruck. Der ganze Saal tönt warm, tönt voll. Also ich fand es technisch absolut brillant und das Besondere ist, dass Sumino selber ja auch komponiert und das ist jetzt nicht irgendwie so eine Crossover-Minimal-Music-Geschichte, sondern er reflektiert die Stücke teilweise, die er vorher gespielt hat, selber nochmal kompositorisch. Das ist bei Chopin zum Beispiel die Astur-Etüde Nummer 1, die heißt im Untertitel Eolsharfe und er hat dann ein Stück geschrieben, das heißt Lydienharp, also die lydische Harfe, die hört sich so an.
Thank you.
Das ist extrem genau gemacht, das ist extrem wirklich komponiert. Er arbeitet zu Mino oft mit Motiven, mit Versatzstücken, jetzt aber im positiven Sinne, aus Chopin-Werken, die er ganz neu zusammensetzt, weiter komponiert, ohne sich da jetzt irgendwie besonders auch dort eitel in den Vordergrund zu stellen. Also das war für mich schon eine große Überraschung, diese Qualität zu erleben von ja jemand, dem gegenüber man durchaus vielleicht Vorbehalte hat, weil er eben diese wahnsinnige mediale Präsenz und diese große Fangemeinde hat.
Ein letztes zum Schluss, Jörn Florian Fuchs, es gibt japanische Superstars am Klavier, die können Bach genauso gut spielen wie Kammerjazz, etwa Hiromi, die aber im Jazzkosmos letztlich dann bleibt. Ist er eine Werbung für künftiges Publikum, für Klassikinteressierte, ja, um ein furchtbares Wort zu benutzen, niederschwelliges Angebot?
Ja, ich glaube, es ist eine absolute Win-Win-Situation, dass man einerseits jemanden mit dieser medialen Reichweite hat und auf der anderen Seite eben diese hohe künstlerische Qualität. Da kenne ich kein anderes Beispiel und man hat auch gemerkt, dass das Publikum dann doch von Anfang an eigentlich dabei war, und zwar in dem Sinne, dass man auch nicht dazwischen kreischt und jubelt, sondern wirklich, dass die auch gerade jüngere Fangemeinde schon realisiert, hier geht es wirklich um eine total ernsthafte Veranstaltung. Ich fand das sehr, sehr stark.
Sagt Jörn Florian Fuchs über Hayato Sumino beim Luzern-Festival. Die Spur führt nach Moskau. Das klingt wie der Titel eines Spionageromans von John le Carré, ist aber Ermittlungsergebnis der Bundesregierung zum versuchten Drohnenanschlag auf den Flughafen Leipzig-Halle. Innenminister Dobrindt, Außenminister Wadephul, sie äußerten sich gestern dazu und kündigten Sanktionen an.
Der Vertrag über das russische Haus in Berlin wird gekündigt.
Seit Jahren, da gab es Proteste gegen das russische Haus, einen riesigen Gebäudeklotz in Berlin, der 1984 eröffnet wurde und immer wieder auch als Zentrum oder Verteilstation russischer Propaganda kritisiert wurde. Im Zuge dieser Ankündigung reagierte Moskau nun und hat heute den deutschen Geschäftsträger einbestellt. Was sind nun die möglichen Folgen für die deutschen Goethe-Institute, Mittlerorganisationen der deutschen auswärtigen Kulturpolitik in Russland, die seit längerem ohnehin nur noch Sprachkurse online durchführen und keinen umfänglichen Kulturdialog mehr anbieten können? Dazu Wladimir Balzer.
Dem russischen Haus ist nun also die Arbeitsgrundlage entzogen, indem nämlich Deutschland die entsprechenden Abkommen mit Russland einseitig kündigt, jene, die dem Haus Immunität gewährt haben. Damit kann das russische Haus noch ein paar Monate offen bleiben, muss dann aber seine Arbeit einstellen. Schon vorher durfte es aufgrund von EU-weiten Sanktionen keine Einnahmen erzielen. Nun muss der Betrieb also ganz eingestellt werden. Damit geht eine über 40-jährige Geschichte dieses Hauses zu Ende, das in den 80ern zu DDR-Zeiten noch als sowjetisches Kulturzentrum eröffnet wurde und später das russische Haus war. Anrufe bei der Opposition im Bundestag. Bei der AfD will man sich nicht äußern, war aber grundsätzlich immer gegen eine Schließung des russischen Hauses. Bei Linken und Grünen ist man sich nur darüber einig, dass die Folgen für die Goethe-Institute in Russland gravierend sein werden. Denn die, und das ist das Bemerkenswerte, hängen an den erwähnten Verträgen, ebenso wie das russische Haus. Daher, so hörte man immer wieder aus dem Auswärtigen Amt, hatte die Bundesregierung noch gezögert mit der Schließung des russischen Hauses. Man wollte offenbar die kulturellen und zivilgesellschaftlichen Kanäle über das Goethe-Institut aufrechterhalten. Die Grünen-Abgeordnete Arvid Tesfayesus ist im Bundestagsunterausschuss für auswärtige Kulturpolitik und begrüßt, wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten, den Schritt, das russische Haus zu schließen, warnt aber auch vor den Konsequenzen.
Schmerzlich ist aber, dass voraussichtlich die russische Regierung im Gegenzug die Arbeit der Goethe-Institute in Russland noch stärker als bislang einschränken wird. Und damit bleibt der kulturelle Austausch zwischen beiden Ländern unmöglich. Und das wäre, glaube ich, ein großer Verlust sowohl für Deutschland als auch für Russland.
Arvid Tesfayesus von den Grünen. Die drei Goethe-Institute in Moskau, St. Petersburg und im fernen Nowosibirsk waren noch die letzten deutschen Institutionen, die nicht auf der Liste unerwünschter Organisationen gelandet waren, was schon für den Deutschen Akademischen Austauschdienst galt und die Moskauer Büros der deutschen Parteistiftungen. Dennoch war die Arbeit der Goethe-Institute bereits eingeschränkt. Sie boten seit dem großflächigen Krieg gegen die Ukraine keine Kulturveranstaltungen mehr an, sondern nur Bibliotheksbetrieb und digitale Deutschkurse. So lernen aber immerhin 500.000 Russen Deutsch. Das alles könnte jetzt wegfallen, wenn die russische Seite reagiert, was sie bereits angekündigt hat, ohne konkret zu werden. Für Maren Kamensky, die für die Linken im Bundestag die auswärtige Kulturpolitik verantwortet, ist die Schließung des russischen Hauses in Berlin falsch.
Das finden wir nicht richtig, weil wir sagen, die Verknüpfung mit dem Goethe-Institut, das muss man sehr genau überlegen. Und was als Folge dann, ich sag mal, als Kulturmittler, als Kulturaustausch dann auf anderer Seite sicherlich auch wegfallen könnte. das halten wir für eine Perspektive eines weiteren Kulturaustauschs nicht den richtigen Weg.
Für Kaminski stehen also die erwarteten Konsequenzen für das Deutsche Auslandskulturinstitut nicht im Verhältnis zum Gewinn durch die Schließung des russischen Hauses in Deutschland. Für sie ist etwas anderes wichtig.
Die Kultur als Zusammenarbeit, da geht es ja immer darum, dass auch vor Ort in Russland Menschen, die noch Zugang haben zu, ich sage mal, anderem Wissen, was nicht von Propaganda geleitet ist, dafür offene Räume offen zu halten. Das ist unser Ansatz, weil das darf nicht versiegen oder beendet werden.
Und in der Tat, darauf hatte auch die neue Generalsekretärin des Goethe-Instituts bei uns hingewiesen, Gitte Tschoch, vor wenigen Tagen, noch vor der gestrigen Entscheidung, die allerdings absehbar war.
Deswegen arbeiten wir in Russland, weil wir die Kontakte noch haben, weil wir da an 3 Standorten weiterhin tätig sind, Ansprechpartnerinnen vor Ort haben. Und das abreißen zu lassen, hätte natürlich auch Auswirkungen auf die Menschen.
Nun steht eine russische Reaktion unmittelbar bevor. Sie könnte auch bedeuten, dass es schon bald keine Goethe-Institute mehr in Russland gibt.
Vermutet Wladimir Balzer. Wenn von Iran die Rede ist, da denken in diesen Tagen die meisten natürlich an den USA-Iran-Krieg, an neu angekündigte gegenseitige Angriffe, an die Blockade der Straße von Hormus, an das Mullah-Regime, die Verletzung von Menschenrechten, den Mut der Zivilbevölkerung, dagegen zu protestieren. Um die Opposition und die Kulturschaffenden ist es stiller geworden, seit die Regierung zu Jahresbeginn alle Proteste brutal niederschlug. Obwohl auch das Internet häufig blockiert ist, konnte unsere Autorin Cornelia Zitsche mit dem vielfach ins Deutsche übersetzten Schriftsteller Amir Çeheltan sprechen. Und ihn hören wir zuerst.
The situation is very unstable, very shaking, very bad economic situation.
Die Lage sei völlig instabil. Würde man ständig daran denken, sei man wie gelähmt, das Hirn sei gelähmt. Amir Çeheltan sagt das, einer der renommiertesten Schriftsteller des Iran. Ein Wunder, dass der Videocall mit ihm klappt, nachdem das Regime immer wieder das Internet blockt. Die Lage, das heißt, nicht zu wissen, wer als nächstes zur Zielscheibe des Krieges oder des Regimes wird. Aber die Lage meint auch die Nöte des Alltags. Stromsperren, Benzinmangel, eine Inflation, die das Leben teuer, ein Ei fast unbezahlbar macht. Amir Çeheltan wundert sich über die Resilienz, die mentale Widerstandskraft der Iraner.
The people go to work in the morning. Supermarkets are full of people.
Die Leute gehen morgens zur Arbeit, die Supermärkte sind voller Menschen, Theater, Kinos, Galerien geöffnet. Trotz der Stagnation, alle warten, sagt Çeheltan. Die Gewalt, die Restriktionen wurden seit Kriegsbeginn drastisch verschärft. Hunderte Demonstranten wurden getötet. Für das Regime ist das Volk ein Feind. Die Todesstrafe auch ein Instrument der Einschüchterung. Über 520 Exekutionen zählt die internationale NGO Iran Human Rights allein in diesem Jahr. Atefeh Chamahalian, Lyrikerin und Aktivistin, schrieb ein Gedicht für Navid Afkari. Der bekannte Wrestler wurde hingerichtet, weil er bei einem Protest einen Sicherheitsbeamten getötet haben soll. Atefeh Chamahalian selbst war 3 Monate im berüchtigten Evin-Gefängnis in Haft. Auf Kaution kam sie frei. Als ihr neue Repressionen und 5 Jahre Haft drohten, floh sie letztes Jahr über die grüne Grenze nach Deutschland.
Women in Iran have changed the situation in a very important way.
Die Frauen haben die Gesellschaft verändert. Sie sagen immer noch nein. So antwortet Atefeh Chamahalian auf die Frage, was vom Protest Frau, Leben, Freiheit blieb. Ihr Kampfgeist ist unbezwingbar. Anfangs tanzten die Frauen im Kugelhagel, ihr Haar war unbedeckt. Heute tanzen sie auf den Gräbern ihrer ermordeten Kinder. Wieder ist ihr Haar unverhüllt, sagt Atefeh. Das Regime kann die Zeit nicht zurückdrehen vor die Bewegung Frau, Leben, Freiheit. Nun ist im Parlament ein Gesetz in Arbeit, das jeden kulturellen und akademischen Austausch mit dem Ausland verbietet. Dann wäre auch das Gespräch mit Amir Çeheltan ein krimineller Akt. Während der Hinrichtungswelle 1999 stand sein Name weit oben auf der schwarzen Liste. Heute, mit 70, überlässt er die Proteste den Jüngeren. Aber er spricht und schreibt seit 50 Jahren. Seine 8 auch preisgekrönten Romane gibt es auf Deutsch. Im Iran sind sie verboten. Sie erzählen von der Vergangenheit und Gegenwart des Iran, von Tätern, Opfern, Mitläufern, von Familien und den Grauzonen des Lebens. Gerade schreibt er über die Entdeckung des Erdöls 1908 im Nahen Osten und seine Rolle bei allen Konflikten im Iran.
Through its thousand years of Persian literature, it has been born out of sufferings.
In den tausend Jahren ihrer Geschichte wurde Irans Literatur immer aus dem Leid geboren. Iran war nie ein Land der Blumen und Nachtigallen, auch wenn die Dichtung davon spricht. Wir reden von Schönheit in Abwesenheit der Schönheit, sagt Cheheltan.
Our literature is not merely a source of aesthetic experiences. It also
unsere Literatur ist keine rein ästhetische Erfahrung. Sie blickt aufs Leben und manchmal ist sie ein Refugium, sagt Amir Cheheltan. Er bleibt in Iran, seinem Zuhause und Gehäuse. Atefeh Chamahalian lebt jetzt in Sicherheit. Ihr Mut ist ungebrochen.
When everything becomes violent, literature reminds us that we are human.
Wenn Gewalt herrscht, erinnert uns die Literatur daran, dass wir Menschen sind. Krieg macht aus Menschen Nummern. Tote, Verwundete, Entwurzelte. Literatur lässt Menschen in der Erinnerung leben, selbst wenn sie getötet wurden. Sie hält Häuser und Straßen lebendig, selbst wenn sie zerstört sind. Sie erhält den Sinn des Lebens und erinnert uns daran, dass es eine andere Art von Sieg gibt.
Its name is Peace.
Ein Beitrag von Cornelia Zitsche war das. Im Studio sitzt Luca Pizzato, er hat die Kulturmeldung und beginnt mit der Nachricht vom Tod des französischen Regisseurs Jean-Paul Rapneau.
Ja genau, mit seiner Verfilmung des Klassikers Cyrano de Bergerac aus dem Jahr 1990 hat er die wohl bekannteste Nase des französischen Kinos geschaffen.
Sie haben eine Nase. Eine sehr lange Nase.
Richtig.
Ha!
Gérard Depardieus Monolog ist als Tirade der Nase in die französische Filmgeschichte eingegangen.
Ein kleines Beispiel. Ausfallend. Mein Herr, drücke ich diese Nasenmasse, ich ließe sie sofort mir amputieren. Oder freundlich. Aber sagen Sie, trinkt sie nicht mit aus Ihrer Tasse? Mein Lieber, aus Humpen schlürfen sollten Sie die Suppe.
Jean-Paul Rapneau's Cyrano de Bergerac ist mit 10 César ausgezeichnet worden, dem wichtigsten französischen Filmpreis. 8 Filme hat er insgesamt in seiner 40-jährigen Schaffenszeit gedreht. 8 Filme, für die er die großen französischen Filmstars seiner Zeit gewinnen konnte. Jean-Paul Belmondo, Catherine Deneuve und Juliette Binoche, um nur ein paar zu nennen. Der französische Regisseur Jean-Paul Rapneau ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Der Historiker Konrad Jarausch ist in Chapel Hill im US-Bundesstaat North Carolina gestorben. Sein Leben hat er zwar hauptsächlich in den USA verbracht, seine Forschung aber hat er der deutschen Geschichte gewidmet, insbesondere der Nachkriegsgeschichte in der Bundesrepublik und der DDR. Jarausch war Herausgeber und Autor zahlreicher Publikationen. In seinem Buch Zerrissene Leben, das Jahrhundert unserer Mütter und Väter, erzählt er die Lebensgeschichten von 80 Kindern der Weimarer Republik.
Ich wollte sozusagen viele dieser sehr interessanten Geschichten und Erlebnisse von normalen deutschen Menschen, also nicht sozusagen Elite, aufzeichnen. Und ein Muster ergibt sich, wenn man sie miteinander vergleicht. Es gibt immer Punkte, wo es gemeinsame Erfahrungen gibt, auf der einen Seite. Und dann gibt es auch Art und Weisen, in der diese Erfahrungen geschildert werden. Und auf Englisch würde man das Tropes of Memory nennen.
Konrad Jarausch, der emeritierte Professor und ehemalige Co-Direktor des Leibniz-Instituts für zeithistorische Forschung in Potsdam, ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das unsichtbare Visier. Eine DDR-Spionageserie aus den 70er Jahren. In der Hauptrolle als Geheimagent à la James Bond, Armin Müller-Stahl. Es ist sein Durchbruch.
Die Schauspielerei musste ich mir wirklich erarbeiten. Und ich bin am Ende in der Schauspielerei ein guter Handwerker geworden.
Der 95-jährige Armin Müller-Stahl lebt für die Kunst. 140 Filme hat er gedreht. Er ist Musiker, Maler und Autor. Jetzt wird er für sein Lebenswerk mit Deutschlands größtem Publikumspreis ausgezeichnet, der Goldenen Henne.
Die Kulturmeldung waren das mit Luca Pizzato am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Kühle dankt für Ihr Interesse daran. Nach den Nachrichten hören Sie die Informationen am Abend. Ein Thema doch, die Bundesregierung reagiert auf den russischen Drohnenanschlag und die Reaktion Moskaus darauf, darüber wird auch berichtet. Ihnen einen guten Abend.